Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Vorgebirgsmagazins. Heute Abend stellen wir Ihnen den Film von Georg Diefossen Angriff auf das alte Bonn vor und sprechen mit einer Zeitzeugin über die Bombardierung der Stadt Bonn. Und zum Ende unserer Sendung, so gegen 9:45, haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps aus dem Vorgebirge für Sie. Ich werde Sie heute durch diese Sendung begleiten. Mein Name ist Werner Großheitfeld aus Alfter. Schön, dass Sie bei uns sind. Erinnerungen an die Bombardierung und Bilder vom zerstörten Bonn, das ist der Inhalt des Films von Georg Diefossen mit dem Titel Angriff auf das alte Bonn. Der Bonner Filmemacher hat 10 Jahre lang die Erinnerungen von älteren Bonner Zeitzeugen filmisch festgehalten. Zusammen mit der Zeitzeugin Melitta Klein ist Georg Diefossen jetzt im Studio und unterhält sich mit meinem Kollegen Otto Ganser.
Ja, herzlich willkommen im Studio Merten und einen schönen guten Abend.
Hallo. Guten Abend.
Ja, ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema. Und in den letzten Monaten wurde öfters über diese Zeit gesprochen. Es ging viel um den Ersten Weltkrieg. Und heute sprechen wir über den Zweiten Weltkrieg und vorrangig über Bonn und über den Film, wie es dazu kam. Ja, dazu frage ich natürlich den Autor dieses Films, Georg Diefossen. Er hat diesen Film gemacht und Georg, du kannst dazu vielleicht erstmal etwas erzählen. Ich weiß, vor 10 Jahren hast du damit angefangen, jetzt liegt er vor. Wie kam es dazu?
Ja, es kam eigentlich dazu, dass ich in meinen Zeitzeugeninterviews manchmal zufällig, aber manchmal auch gezielt auf die Bombenangriffe kam und dann doch immer wieder gerade dieser 18. Oktober 1944 als Tag genannt wurde. Und das scheint wirklich so ein, ja, ich sag mal, Bonner kollektives Trauma zu sein. Es hat ja nur eine Reihe von Bombenangriffen gegeben auf Bonn, aber gerade dieser Angriff, den 18. Oktober, hat sich wohl in die Gedächtnisse der Bonner und Bönschen so eingebrannt. Ja, im Laufe der letzten 10 Jahre habe ich natürlich so viele Gespräche geführt mit Bonnern, dass dieses Thema immer wieder vorkam. Und dann habe ich mich entschlossen, jetzt zum 70. Jahrestag praktisch diese Zeitzeugeninterviews alle mal zusammenzustellen. Es waren etwa 80 Leute, die ich dazu interviewt habe, und von diesen 80 Leuten sind 40 dann in den Film gekommen mit ihren Erinnerungen der Zeit aus dem Bunker und aus der Zeit davor und danach.
Wie kommt man denn als Filmemacher an die Zeitzeugen, und davon gibt es ja nicht mehr viele, die noch leben? Ja, ich frage einfach Frau Klein, Sie sind mitgekommen, Sie sind eine Zeitzeugin und Sie erzählen in dem Film auch etwas. Wie sind Sie aufeinander gestoßen?
Ja, Herr Diefossen ist mir bekannt durch seine schönen Bönch-Filme, die er seit vielen Jahren gemacht hat. Und unter anderem hat er mich dann mal irgendwann angesprochen und hat gesagt, ob ich dazu etwas sagen könnte aus der Zeit von 1944. Damals war ich ein kleines Mädchen von 7 Jahren, was sich auf seinen Geburtstag freute, weil im Oktober habe ich Geburtstag. Ja, und dann kam dieser schreckliche Angriff am 18. Oktober 1944.
Und da werden wir nachher noch weiter drüber sprechen. Die Frage an Georg: Wie kommt man an die vielen Zeitzeugen, wenn es 80 an der Zahl waren? Das ist doch wahrscheinlich auch recht mühsam, kann ich mir vorstellen, die zu finden. Oder ist das einfach so, man lernt den kennen und dann der sagt, ach, da kenne ich auch noch jemand? Oder wie ist das?
Es war am Anfang sehr mühsam, weil man überhaupt erstmal die Leute kennenlernen musste. Das hat ja angefangen mit dem Film über die Kuhl. Die Kuhl ist ja die wahre Altstadt Bonns und da gibt es ja nichts mehr, denn die Kuhl ist an diesem 18. Oktober zerstört worden. Und ich habe dann aber eben eigentlich zufällig Bewohner kennengelernt und habe eben gemerkt, diese Kuhl, die gibt es zwar nicht mehr physisch als Häuser und Straßen, aber die lebten in den Köpfen weiter. Und dann ging es eigentlich durch Vitamin B. Der eine kannte den nächsten. Also man wurde immer weiter empfohlen, sodass also, sagen wir mal, die Zahl der Zeitzeugen wuchs und wuchs. Als dann so die ersten Filme rauskamen, eben über die Kuhl, über die Altstadt oder auch die Mundartfilme, wurde es einfacher, weil dann eine gewisse Popularität dazu kam. Dann wurde ich auch selber angesprochen. Also Zeitzeugen boten sich mir im Grunde genommen an und ansonsten läuft auch da vieles weiterhin über Vitamin B und über Empfehlungen. Mittlerweile wird es wieder schwieriger. Ich habe auch gedacht, es würde einfacher, je mehr Filme da sind, aber das Problem ist, die Leute sind natürlich alle sehr betagt mittlerweile. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, klar, waren die Zeitzeugen 10 Jahre jünger. Viele sind so betagt, dass die auch nicht mehr vor die Kamera wollen. Ich habe gar nicht mal so das Problem gehabt, dass ich Zeitzeugen suchen musste, oder mit Zeitzeugen gesprochen habe, die dann nichts sagen wollten, weil sie also sich nicht erinnern wollten oder so betroffen waren durch diese Bombenangriffe, dass sie also vor dem Mikrofon keinen Ton rausgekriegt haben. Es sind mehr so ganz triviale Dinge wie Eitelkeiten. Also es ist unglaublich schwer, heute noch ältere Damen, aber auch Herren, im, sagen wir mal, sehr gereiften Alter vor die Kamera zu kriegen, weil dann immer so Sprüche kommen, ach nö, da bin ich nicht mehr schön genug und die Falten, wer will das noch sehen und ich bin noch alt. Es wird schwer. Es wird für mich auch schwieriger, wirklich Zeitzeugen noch zu finden.
Sie, Frau Klein, haben gerne mitgemacht. Und ja, wie war das für Sie? War das nochmal sehr aufwühlend für Sie, was Sie als Kind in Bonn erlebt haben, in den Tagen der Bomben?
Aufwühlend würde ich sagen, war es nicht, aus dem einfachen Grund. Man teilt sich ja auch gerne mit an Menschen, die das nicht erlebt haben. Ja, ich finde gerade Herr de Vossen ist einer, der interessiert ist. Er vom Tut und Blase, wenn man so schön hätte, keine Ahnung hätte. Er hat damals nicht gelebt, er hat alles nur aus Erzählung gehört. Und eigentlich finde ich gerade wir Zeitzeugen, egal wie klein oder wie alt wir damals waren, haben eigentlich die Pflicht, über die Zeiten zu erzählen, damit wirklich von Mensch so etwas erzählt wird und dass man nicht aus alten Zeitungen erfährt, die sowieso damals nicht die Wahrheit gesagt haben. Schauen Sie mal, schlagen Sie mal eine Zeitung von 1944 auf, da stehen Unwahrheiten drin. Nicht über das Wahre, was los war. Und wir Zeitzeugen, ob wir Kinder waren oder Jugendliche oder eben ältere Erwachsene schon, können wirklich sagen, wie es gewesen ist. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, als er mich bat, ob ich da etwas drüber erzählen könnte.
Ja, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen mit Tuten und Blasen, keine Ahnung. Da muss ich meine Filmemacher-Ehre verteidigen. Nein, es ist natürlich so, ich lese mich ja, wenn ich einen Film projektiere, immer ein ins Thema. Und ich mache ja Geschichtsforschung von zwei Seiten aus. Einmal lese ich natürlich Quellen. Auf der anderen Seite spreche ich eben mit den Zeitzeugen, die dann ja oft einen ganz anderen Blick haben und wo ich vieles erfahre, was ich eben in Büchern oder Zeitschriften beispielsweise nicht lesen kann. Aber es ist in mancherlei Hinsicht auch schon mal nötig, auch mal ein bisschen zu gucken und zu lesen, was ist so passiert. Also gerade dieser Bombenangriff am 18. Oktober, da wird nämlich immer wieder so kolportiert, ja, die wollten ja damals die Brücke treffen. Dann ist ja die Bonner Rheinbrücke nicht am 18. Oktober zerstört worden, die ist ja stehen geblieben. Aber es wird immer kolportiert, ja, die wollten ja die Brücke treffen. Und da muss man natürlich dann schon sagen, Moment, guckt mal in die Quellen rein, auch in die britischen Quellen. Klar wollten die Brücke treffen, aber auch vieles andere. Aber die wollten vor allen Dingen Bonn auslöschen. Und da war die Brücke nur ein Ziel von vielen. Und sowas muss man natürlich dann erlesen.
Frau Klein, Sie als Zeitzeugin haben als Kind diesen schlimmen Bombenangriff erlebt. Das war ein schöner Tag im Oktober damals vor 70 Jahren. Wo waren Sie da, als es losging?
Es war ein wunderschöner Sonnentag. Und es ist ja so, wir mussten damals nicht mehr in die Schule. Die Schule war geschlossen und hatten wir also schon morgens früh Freizeit, die ich natürlich in dem Sonnenschein genutzt habe und bin mit meinen Rollschuhen auf die sogenannte glatte Straße. Das war die einzige Teerstraße, die es bei uns in der Gegend gab. Sonst war alles gepflastert. Aber diese Teerstraße war natürlich unsere Spielstraße, auf der man Rollschuh fahren konnte und schön spielen konnte. Ich bin also mit meinen Rollschuhen dahin und habe Rollschuh gefahren. Dann hörte ich so eigenartige Geräusche, wie man das sonst abends hört, diese Angriffsgeräusche, praktisch dieses Alarmgeräusch. Aber ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Ich habe gedacht, am Tag fallen da keine Bomben. Plötzlich kommt meine Mutter auf die Straße gerannt, in der Kittelstürze. Die war nämlich in der Waschküche. Komm in der Kittelstürze ran. Kind, komm Jans, schnell runter in den Keller. Die Bomben fallen, hück am Dach, überall ballende Bomben. Also waren diese Geräusche, die ich gehört habe, wirklich Alarm gewesen. Nee? Der Alarm bestand früher daraus, dass man Voralarm, Hauptalarm und Akute hatte. Und das war also ganz, ganz unheimlich. Aber ich hatte vor lauter Spielen und Rollschuhfahren das gar nicht ernst genommen. Das war mein Erlebnis an diesem Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig begriffen hat man das als Kind nicht. Nur abends, als meine Mutter dem Vater dann erzählte, stell den's für, Paul. Die haben doch wahrhaftig hück alles bombardiert am helllichten Dach. Was fällt denn den Amis in? Warum kommen die nicht offens? Wie sehen wir gewendet? Offens wissen wir in der Bunker. Er wird doch nicht am helllichten Dach. Mein Vater versuchte natürlich, meine Mutter zu beruhigen. Und irgendwann hat sie das auch begriffen, dass das noch eine ziemlich einmalige Sache war. Weil eigenartigerweise Tagesangriffe war man nicht gewohnt. Die kamen immer abends, die Flieger, ne?
Ja, Georg, natürlich bei den Recherchen erfährt man oder man weiß es natürlich aus dem Hintergrund heraus, was damals war, dass eigentlich Bonn ja nicht direkt das Ziel sein sollte, sondern sollte erstmal ein Test sein der britischen Flieger, ne?
War ja so, dass im Zweiten Weltkrieg, sagen wir mal, so diese Militärdoktrin war, man macht Flächenbombardements. Man zerbombt Städte, man zerbombt Verkehrswege, aber vor allen Dingen Wohnquartiere, um die Bevölkerung zu demoralisieren. Das war so ein Vorgehen der Amerikaner und der Briten. 1944 waren die großen Städte mehr oder weniger alle zerstört. Und da hatte also diese Flächenbombardements eigentlich keinen Sinn mehr. Und das Problem war, tagsüber haben die Amerikaner bombardiert. Und abends eigentlich die Briten. Und das Problem war einfach, Ziele zu finden, ohne von der Flak abgeschossen zu werden. Und da haben die Briten ein neues Zielsystem entwickelt, bei dem man also bei Bewölkung bombardieren kann. Ist ja klar, wenn Bewölkung ist, dann kann die Flak die angreifenden Flugzeuge nicht sehen, kann also auch die Flieger nicht abschießen. Das war das Ziel. Und um die Wirksamkeit dieses Zielsystems zu testen, brauchte man eine Stadt, die möglichst wenig zerstört war. Und das war Bonn. Also Bonn lag am Rhein in der Nähe von Belgien. Da lag dieses Zielsystem. Man brauchte eine sehr wenig zerstörte Stadt, die aber gut brennt. Und dann hat man sich Bonn ausgeguckt, hat sich diesen 18. Oktober ausgeguckt, weil der 18. sollte bewölkt sein. Also ideales Wetter. Und dann kam der 18. Oktober und da war eben sternklar. Also es war blauer Himmel, keine Bewölkung. Damit war also der ganze Sinn und Zweck eigentlich dieser Bombardierung schon mal hinfällig. Und als dann die Briten, das waren ja die Briten, die angegriffen haben, nicht Amerikaner, als die Briten kamen mit ihren Lancaster-Bombern, fiel auch noch ausgerechnet dieses Zielsystem aus, das ja getestet werden sollte. Und dann ist ein Teil abgedreht und ein Teil hat einfach im Grunde genommen dann die Bomben so fallen lassen, wie man gerade sehen konnte. Klar, die Rheinbrücke war ein markantes Ziel, der Bahnhof war ein markantes Ziel, Münster hat ja auch einiges abgekriegt, aber die Bomben fielen mehr oder weniger dann zufällig und eben nicht geplant. Und das ist der Grund, warum manche Stadtgebiete an diesem 18. total ausgelöscht wurden, nämlich die Kuhl, die Altstadt, und daneben Stadtgebiete überhaupt nichts abbekommen haben, gar nichts. Aber im Endeffekt ist dieser Test völlig schief gegangen und das war auch unser Glück letztendlich, denn die Lancaster-Bomber hatten so irrsinnig viel Ladung, also Bomben an Bord, es hätte gereicht, Bonn völlig auszulöschen. Also hätte es geklappt, gäbe es kein Bonn mehr.
Du hast aus dem Film ein paar O-Töne mitgebracht. Das wäre doch interessant, mal ein Beispiel zu hören.
Ja, wir können mal ein bisschen in den Film reinhören. Und zwar in dieses Erleben des Angriffs im Bunker. Man muss ja unterscheiden eigentlich. Also die Leute haben entweder Schutz gesucht im Bunker, in den öffentlichen Luftschutzkellern oder in den privaten Kellern. Und ich habe das auch im Film ein bisschen unterteilt. Und wir hören ein bisschen einige Erlebnisse aus dem Bunker.
Fliehalarm. Da ich ja nun am Friedensplatz war, damals Adolf-Hitler-Platz genannt, ganz klar, rannte ich in der Windeck-Bunker. Und das war so schwer, da hereinzukommen. Und der Gorbatschow fest an die Städte, auch eine weitergehen, weitergehen. Und er drängte und drängte sich, man wurde möglichst in die oberen Stadt, einfach da wollten die Leute. Und nicht so hier und hin, so hoch. Ich weiß aber, ich habe da in den Dich gedrängt, in so einem Flur da und so weiter. Und da müssen die Bomben gefallen sein, der Bunker schwankte. Also das Gefühl hatte man.
Weil es hätte alles gebrannt. Es hätte alles gebrannt. Und wir hatten so einen Kopf durch die Hitze, ne? Und sind wir dann in den Bunker geflüchtet. Ja, da war aber alles knubbelvoll. Der hatte ja 4 Etagen. Knubbelvoll. Knubbelvoll.
Diese Erschütterungen in dem Bunker und die Leute haben, die Kinder haben geweint, das weiß ich noch gut, viel. Und meine Mutter hatte uns so umgepackt und dann hat das wie ein ganz schlimmes Gewitter. Und dann fingen die Leute auch an zu beten. Also ich habe noch nie Leute so inbrünstig mehr beten gesehen, wie in diesen Angriffen da.
Und dann ist ja das Komische, wenn die Menschen meinen, sie wären zusammen, dann wären sie sicherer. Nee, da wird gebetet, auf Teufel komm raus.
Ja, dieses Hörbeispiel soll uns natürlich vor Augen führen, was damals passiert ist und was im Film zu hören und zu sehen ist. Was ist denn konkret alles in dem Film? Sind da auch alte Filmausschnitte drin, Fotos und die Zeitzeugenberichte? Wie kann man sich das vorstellen?
Der Film besteht aus einer Collage von Zeitzeugeninterviews, unterteilt eben nach der Morgen, der blaue Vormittag, dann der Angriff, dann die Bombardierung selbst, Erleben im Bunker oder in den Kellern und dann eben die Zeit danach, als man wieder an die frische Luft, wie auch immer frische Luft kam. Es sind jede Menge alte Fotos zu sehen vom zerstörten Bonn, auch Aufnahmen aus den Luftschutzkellern bzw. Bunkern. Es gibt in Bonn ja noch einen Luftschutzkeller unter der Kreuzkirche, der erhalten geblieben ist. Der ist auch öffentlich zugänglich, also nach Voranmeldung, sodass natürlich auch heute Bürger sich überhaupt mal einen Eindruck davon machen können, wie so ein Luftschutzkeller ausgesehen hat. Das ist ja auch gruselig irgendwo. Also sowas zeigen wir im Film. Filmausschnitte würde ich gerne zeigen, allein ich kann sie nicht bezahlen. Bewegtbild ist leider extrem teuer und da sind mir als Filmemacher leider die Hände gebunden. Aber ich denke mal, die Zeitzeugen und die Fotos sprechen für sich.
Heute geht es um den Film Angriff auf das alte Bonn, die Bombardierung Bonns vor 70 Jahren von dem Filmemacher Georg Divossen. Und wir sprechen heute darüber mit dem Autor und einer Zeitzeugin Melita Klein. Und wir haben eben ja schon einiges von Ihnen gehört. Und wir wollen jetzt natürlich auch über das entsetzliche Leid sprechen, was über Bonn kam, die vielen Toten, Georg.
Ja, insgesamt hat es ja etwa 2000 Tote gegeben während der Bombenangriffe und an dem 18. Oktober waren es etwa 400. Das Fatale war, dass die meisten Toten tatsächlich in den öffentlichen Luftschutzkellern zu verzeichnen sind. Die Bunker sind zwar auch zum Teil getroffen worden, da gab es aber keine Toten. Die Bunker haben das alle überstanden. Aber diese öffentlichen Luftschutzkeller, es gab beispielsweise einen unter Münsterplatz und da war ein Löschteich drauf. Und dann ist in diesen Löschteich eine Bombe gefallen, hat dann die Decke durchschlagen und wer nicht durch die Detonation starb, der ist ertrunken. Also das war natürlich dann schon ganz fatal und das war nicht nur am 18. Oktober so.
Ja, Frau Klein?
Ja, ganz schlimm war es zum Beispiel am 21. Dezember. Am 21. Dezember waren die Angriffe ganz schnell hintereinander, wo sonst ein Zwischenraum war bei den Angriffen, also Voralarm, Hauptalarm, akuter. Das ging diesmal fast nahtlos ineinander über und zwar so, dass unser Vati zu meiner Mutter sagte, du darfst nicht im Keller bleiben, das ist was ganz Gefährliches, ihr müsst in den Bunker. Also meine Mutter mich am Händchen gepackt und ab in den Bunker, der auf der Karlstraße war. Wir haben es auch geschafft in den Bunker rein. Aber es war wirklich ganz, ganz schlimm und es wollten ganz, ganz viele Leute rein. Und als der Angriff dann war, dann hat der Bunker hin und her gewandt und der Staub ist von der Decke gefallen. Und aus sämtlichen Türritzen kam so ein moderiger Gestank, also als wenn sich die ganzen Wände bewegten. Es war unheimlich. Und dann war plötzlich alles still. Und man hörte richtig, wie die Leute wieder anfingen zu reden. Und vorher hat keiner ein Wort gesagt. Es war ganz still in diesem Bunker. Und dann haben die Leute wieder gesprochen und plötzlich steht mein Vater in der Türe, der ja in dem Haus geblieben war. Fati war von oben bis unten weiß gekalkt. Die Augenwimpern waren nicht mehr dunkel, die waren weiß vom Staub, wo er hergekommen war. Und er kommt in die Türe rein von der Zelle, in der wir saßen, und sagt zu meiner Mutter: Maria, ich lebe, aber man hat nichts mehr. Und im Keller sind 5 Dude. Es war nämlich so, dass er in dem Keller geblieben war. Und neben ihm war ein 17-jähriger Junge tot umgefallen mit einem Lungenriss. Ein Stückchen weiter, wo der Durchbruch war für den anderen Keller, wo die Leute sich hingeflüchtet hatten, da hat eine Frau gesessen mit ihren beiden Kindern, die waren beide tot. Sie war schwer verletzt. Und mein Vater hat diese verletzte Frau mit einem anderen Mann rausgetragen in der Rettungsstelle, aber dann ist sie gestorben. Sie war hochschwanger, das Baby ist auch gestorben. Und im Nachhinein haben wir dann später gehört, dass der Mann aus dem Krieg gekommen ist und hatte keine Familie mehr. Solche tragischen Dinge sind in den Häusern passiert und nicht im Bunker. Und dann hatte ich noch einen weiteren Angriff, habe ich noch im Kopf, der war auch ganz, ganz schlimm, das war am 28. Dezember, also 7 Tage später. Da war es so, dass am Güterbahnhof in Bonn große Leopardenpanzer ausgeladen wurden. Und allem Anschein nach war das verraten worden. Viele Dinge sind, viele Angriffe, die so speziell waren, sind natürlich Verrat gewesen. Und da war ein Riesenbombardement in Wieder-Karlstraße, in der ganzen Ecke Güterbahnhof. Und dann sind wir nach dem Angriff auch rausgekommen. Wir haben mehr oder weniger im Bunker gelebt, wir hatten ja kein Zuhause mehr. Da sind wir aus dem Angriff rausgekommen. Und was soll ich Ihnen sagen? Eine ganze Reihe lag vor dem Bunker, Menschen, die tot waren. Und die waren oben zugedeckt, auch die Kleider, aber unten kamen die ganzen Füßchen raus von den Menschen. Große und kleine Füße. Und siehe da, ich sag zu meiner Mama: Mama, guck mal, das ist die Frau Schuppert, die hatte nämlich ein Klumpfüßchen. Und die Frau Schuppert war auch tot. Und deshalb lagen so viele Tote vor dem Bunker. Die Schleusen waren nicht richtig zugewandt. Die Masse Mensch hatte praktisch den Bunker gestürmt und die Schleuse war nicht richtig zu. Und in der Zwischenschleuse, wo die Menschen waren, waren die Menschen alle umgekommen. Mhm. Das ist natürlich für mich als kleines Mädchen im Nachhinein immer noch eine ganz schreckliche Erinnerung.
Ja, das Stichwort Kinder. Georg, dazu kannst du auch was sagen. Im Film geht es auch um Kinder.
Ja, ich habe ein, sagen wir mal, besonderes Stilmittel angewandt. Es gab ja natürlich dann sehr viele schriftliche Zeitzeugenerinnerungen aus dieser Zeit. Und ich bin dann hingegangen und habe mit Kindern, Jugendlichen Zitate aus diesen schriftlichen Erinnerungen sprechen lassen. Und das hat im Film natürlich einen ganz anrührenden, merkwürdigen Effekt, wenn dann eben Kinder diese Erlebnisse sprechen von Kindern der damaligen Zeit. Denn es waren ja damals eben Kinder und Jugendliche, die dann in den Bunkern und Kellern das erlebt haben, dann später aufgeschrieben haben. Und das hat so einen ganz berührenden Effekt dann auch noch im Film. Gut, ich bin Filmemacher, ich muss mir überlegen, wie kann ich so ein Thema filmisch, sagen wir mal, umsetzen. Ja, und wie sowas klingt, das können wir uns ja mal anhören.
Die Türen flogen zersplittert aus den Luftschutzkellern. Wir konnten kaum noch atmen. Qualm drang ein. Es war ein wahnsinniges Bersten, Splittern, Klirren und Explodieren um uns.
Um mich herum war Finsternis. Der Mörtelstaub kam mir in Augen, Ohren und Nase. Ich hörte Gestein fallen und dachte, dass der nächste schwere Stein noch zusätzlich meinen Kopf treffen würde. Weshalb ich unter den Gesteinsmassen noch lebte, konnte ich nicht verstehen. Ich war voll bei Bewusstsein und sagte so vor mich hin: So ist es also, wie stirbst du hier?
Angriff auf das alte Bonn, Erinnerungen an die Bombardierung und Bilder vom zerstörten Bonn. Und eigentlich hat man ja damals geglaubt, dass vor dem 18. Oktober oder in der Zeit weit davor nicht viel passieren wird in Bonn. Aber es wurde dann, wie wir ja eben schon besprochen haben, ja doch ganz schön schlimm. Und dann noch weiter in den Dezember hinein.
Ja, die Bonner haben eben gedacht, ihm passiert nichts. Es gab ja im August 1943 einen sehr starken Angriff mit sehr vielen Zerstörungen. Das war schon schockierend, weil der sehr überraschend war. Da war Bonn Ersatzziel für Wesseling. Aber eigentlich haben die Bonner sich wirklich an diesem Glauben festgemacht, ja, Bonn, Beethovenstadt und dann Lazarettstadt und Hitler bei Dresden und so. Also ihm passiert nichts. Deshalb kam ja dieser Angriff am 18. Oktober in doppelter Hinsicht so überraschend. Erstens war es ein Tagangriff, Bis dahin war man das nicht gewöhnt, dass tagsüber überhaupt bombardiert wird. Und dann eben in dieser Vehemenz, dieser Angriff. Und das Schockierende war danach eben, es hat dann kein Ende mehr genommen, denn dieser 18. Oktober war ja dann der Auftakt eigentlich einer ganzen Bombenserie bis Kriegsende eigentlich. Und ganz schlimm waren dann die Bombardierungen eben ausgerechnet in der Weihnachtszeit, wo die Leute eigentlich Weihnachten feiern wollten.
Ja, Frau Klein, Sie haben das ja erlebt. Wie war denn mitten im Krieg Weihnachten für Sie?
Es war ja so, meine Mutter hatte natürlich gespart, ne, Märkchen gespart, man musste ja damals alles auf Marken kaufen und wir hatten schon richtig gehamstert, wie man das damals nannte. Also es gab bei uns einen großen Eimer voll mit Plätzchen, der stand schon im Keller auf einer Wand und meine Mutter hatte Märkchen gespart, wo man Wurst kaufen konnte, also hing auch ein Dauerwürstchen über dem Eimer mit dem Plätzchen. Und es war ja am 21. Dezember alles zerstört bei uns, das ganze Haus. Aber im Keller stand diese eine Wand noch, wo das Würstchen hing und wo der Teller bzw. der Eimer stand, wo dann die ganzen Plätzchen drin waren. Und natürlich haben meine Eltern den Eimer genommen und haben auch das Würstchen genommen und haben das zu Leuten gebracht, bei denen wir Weihnachten feiern durften. Es war nämlich ein Ehepaar, die hatten ein kleines Häuschen auf der Ennenicher Straße und da durften wir Weihnachten feiern. Und da kamen noch mehrere Leute, die auch alles verloren hatten. Wir waren also so um die 10, 12 Mann bestimmt, die in so einem kleinen Häuschen Weihnachten feierten. Und wir waren natürlich alle in festlicher Stimmung. Nicht, habe ich gesagt, gleich siehst du einen schönen Weihnachtsbaum, wie ich das so als Kind gewohnt war. Nix war. Ich komme in dieses Zimmer rein, da steht da eine einsame Kerze auf dem Buffet, ein großer Strauß, der war so grünlich und war mit ein bisschen geschmückt, so mit Lametta geschmückt. Und daneben lag so ein ganz kleines Püppchen, vielleicht so 15 cm, in einem braunen Kleidchen. Da habe ich mich davor gestellt, habe meine Eltern angeguckt, habe die Leute angeguckt und habe gesagt, und das soll Weihnachten sein. Nee, ist doch keine Weihnachten. Und die Leute fingen alle an zu weinen, nee, weil sie das begriffen, dass so ein kleines Mädchen da ganz traurig war. Mhm. Und das war eigentlich so das Erlebnis an Weihnachten, was ich nie vergessen werde. Nee? Und meine Mutter sagte aber dann, was ich auch sehr schön fand, Kind, moi früh jom in de Kirche. Und dann haben wir richtig Weihnachten.
Ja, eindrucksvoll. Ja, Georg, noch zu dem Film gibt es noch einiges zu erzählen. Wir könnten stundenlang reden, aber vielleicht, um das abzuschließen, was ist dir noch wichtig zu deinem Film zu sagen? Und dann auch noch, wo er noch zu sehen ist, wo er noch vorgeführt wird?
Also mir ist natürlich wichtig, dass das Interesse an diesem Thema, dem Film, doch sehr viel größer war, als ich gedacht hatte. Denn ich hatte im Vorfeld so gewisse Befürchtungen, dass also doch viele Ältere sagen, nein, da kann ich nicht dran erinnert werden, kann ich mir nicht ansehen. Wir sind ja bei den Premieren, und es gab ja zwei Premierenvorführungen, überrannt worden. Vielleicht haben die Bonner auch so ein bisschen, jedenfalls viele Bonner, diesen Film auch genutzt, um vielleicht ein bisschen abzuschließen oder auch würdig sich an diesen Tag zu erinnern, denn das offizielle Bonn und die Stadt hat ja da in der Hinsicht leider nichts gemacht. Das muss man schon irgendwo sagen. Ja, wer den Film noch sehen will, die nächste Chance ist dann am 6. Januar, Heilig Drei Könige, 6. Januar. Da läuft er dann um 6:30, 18.30 Uhr im Gasthaus Nolden in Endenich. Also 6. Januar 2015, 18.30 Uhr, Gasthaus Nolden, da wird der Film nochmal vorgeführt.
Ja, und wer den Film sich anschauen will, kann es auch zu Hause anschauen auf DVD und kann ihn direkt bei Georg Diewossen bestellen oder eben auch im Buchhandel in Bonn ist er erhältlich. Der Titel des Films Angriff auf das alte Bonn habe ich eben schon mal gesagt, aber ist bestimmt ein ganz wichtiges Zeitzeugnis, um Menschen, die die Zeit nicht erlebt haben, daran zu erinnern, wie wir heute leben können und was damals war. Und vielleicht zum Schluss noch ein Gedanken von jedem von Ihnen zu dieser Zeit von damals. Und vielleicht haben Sie noch etwas, Frau Klein, als Zeitzeugin in einem Satz, was Sie den Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören, sagen möchten, mit auf den Weg möchten.
Ja, in dem Jahr 1945, also praktisch nach dem Krieg, da habe ich die erste Weihnacht wieder erlebt mit einem Tannenbaum. Aber am wichtigsten war, dass mein verschleppter Bruder im Oktober 1944 nach Hause kam und meine Eltern, meine Schwester Gisela, zwischen Weihnachten und Neujahr nach Hause kommen konnten. Und wir waren dann am Ende des Jahres 1945 wieder eine ganze Familie. Und dieses Erlebnis hat viel, viele negative Dinge, die man in Erinnerung hatte, ausgewischt. Dass die Familie wieder beisammen sein konnte. Und das war am schönsten.
Ja. In einer Woche haben wir ja Weihnachten. Ja, vielleicht noch ganz kurz, Georg.
Ja, nun habe ich ja die Zeit nicht erlebt. Aber ich sage jetzt als Filmemacher oder auch als Macher dieses Films, ja, man muss einfach zuhören lernen. Die Leute sollen ja die Großmütter befragen, die Großväter befragen oder die Väter und Mütter, wie die Zeit damals war. Ich erlebe das so oft, dass dann immer wieder gesagt wird, ja, wir haben ja damals nie gefragt und die hat niemals was erzählt. Vielleicht ist der Film ein bisschen ein Anlass, einfach auch mal in der eigenen Familie mal so ein bisschen zu forschen. Wie war das denn damals? Gab es da Erinnerungen?
Dann lasse ich das so stehen. Wir haben heute viel über diesen Film gesprochen. Angriff auf das alte Bonn, ein Film von Georg Divossen. Und hier im Studio war der Autor Georg Divossen und eine Zeitzeugin Melitta Klein. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht bis ein andermal.
Ja, danke.
Ja.